noch mit uns beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du groß bist, dass du allmächtig und allgegenwärtig bist und dass du hier mitten unter uns bist. Ich danke dir dafür, dass wir heute Gottesdienst feiern können und dass weltweit auch viele Gottesdienste stattfinden, wo Gemeinschaft mit dir möglich ist, wo du erlebbar und erfahrbar bist und wo auch Gemeinschaft unter uns Christen ist. Hab Dank dafür für diese Möglichkeit. Hab Dank dafür, dass wir in einem Land leben dürfen, wo wir uns so frei versammeln und treffen können, um von dir zu hören, um über dich zu reden. Und wir möchten dich auch besonders für unsere Geschwister beten, die das nicht so tun können, die sich verstecken müssen, während ihres Glaubens sogar verfolgt werden, dass du ihnen heute besonders auch nah bist. Wir wollen dich bitten für alle Trauernden, für alle Kranken und Schwachen, dass du auch an diesem heutigen Tag bei ihnen bist, dass du ja einfach ihnen deine Liebe zeigst, sie spüren lässt, dass sie dich heute einfach da erfahren und erleben dürfen. Danke, dass du ein realer Gott bist, dass du erfahrbar bist und dass du auch noch heute in die Geschichte bei uns hineinwirkst und an unserem Leben Interesse hast. Dafür lobe ich und preise ich dich. Amen. Ja, vor 2-3 Wochen war ich mit meiner Familie in Lörrach einkaufen. Und als wir so durch diese Straßen gegangen sind, habe ich immer mal wieder links und rechts so die Leute beobachtet. Und ja, es gibt da ganz unterschiedliche. Es gibt so die Schnelleinkäufer, die dann schnell mit ihren Taschen da so hin und her, die wenig und viel Einkäufer, dann die vielen mit ihrem Smartphone unterwegs sind und die ganze Zeit nur so telefonieren oder so auf ihr Handy gucken. Dann gibt's die Mütter, die ihre Kinder so ein bisschen hinterher schleifen, weil sie es vielleicht eilig haben, nach Hause zu kommen. Und dann gibt's welche, die gemütlich auf der Parkbank sitzen und auch so, wie ich vielleicht manchmal die Leute beobachten und interessant finden, so die Szenerie. Ja, und dann gibt's Leute, wo ich in deren Gesichter schaue, wo so ein ganz leerer Blick ist. Dann gibt's Leute, die so ein bisschen grimmig gucken. Dann Leute, die recht fröhlich drauf sind, so ein paar Schüler, die so rumspringen und da durch die Innenstadt springen. Und auch am Wegesrand so ein paar, ja, 1-2 Obdachlose habe ich gesehen, die dann da mit ihrem Hund sitzen oder auch nach Geld fragen. Und ja, man geht so lang und guckt kurz hin, aber so wirklich, ja, sich mit auseinandersetzen oder beschäftigen dort vor Ort war es bei mir gar nicht. Eher so im Nachgang, dass ich manchmal gedacht habe, krass, was ich da heute alles für Leute gesehen habe. Aber manchmal ist es so, dass es mich gar nicht mehr so wirklich berührt, wenn ich da auch Leute sehe, denen es nicht gut geht, die am Straßenrand sitzen oder denen eindeutig offensichtlich nicht gut geht, dass es mich gar nicht mehr irgendwie so erreicht. Und dass man sich vielleicht auch schon teilweise daran gewöhnt hat, dass das so ist. Dass es Leute gibt, die da am Straßenrand sitzen, dass es Leute gibt, die weinen, die traurig sind. Und dass man das gar nicht mehr so an sich rankommen lässt, dass man eher auch mit sich selber mehr beschäftigt ist und auf sich konzentriert ist. Ich habe einen Text im Matthäusevangelium gefunden, der davon berichtet, dass auch Jesus immer wieder in die Städte und Dörfer gezogen ist, aber der einen ganz anderen Blick für die Menschen dort hatte, der sie ganz anders sah. Seine Sicht und sein Blick für die Menschen war anders, als der häufig bei mir ist. Und ich möchte mit euch in diesen Predigttext hineingehen. Er steht in Matthäus 9, die Verse 35 bis 38. Dort steht: Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium vom Gottesreich und heilte alle Kranken und Leiden. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht Jesus zu seinen Jüngern: Die Ernte ist zwar groß, aber die Arbeiter sind wenig. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Ich möchte mit euch heute in diesem Bibeltext einmal ein bisschen die Sicht und den Dienst Jesu näher anschauen und betrachten. Ich habe meinen ersten Punkt überschrieben: Jesu Dienst. Jesus ist also nicht zufällig zu den Menschen damals gegangen, sondern er hatte eine gewisse Absicht, warum er auch zu diesen Menschen gegangen ist. Denn es war seine Berufung, zu den Menschen zu gehen, sie zu suchen und ihnen zu dienen. Er wollte diesen Menschen damals helfen und auch noch heute. Er wollte ihnen Hoffnung und Rettung schenken. Doch Jesus ist, wie gesagt, nicht bei sich im Ort geblieben und hat gewartet, dass die Leute auf ihn zukommen, sondern er ist zu ihnen hingegangen. Er ist in die Städte gegangen, ist es im Text, in die Dörfer gegangen und er ist in die Gottesdienste der Synagogen gegangen. Interessant fand ich das. Jesus ging in die Gottesdienste der Synagoge. Und ich habe noch eine weitere Bibelstelle gefunden, die das auch belegt. Und zwar Lukas, nächste Folie bitte mal. Lukas 4, Vers 16. Dort schreibt der Evangelist Lukas: Und Jesus kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen. Interessant, da steht, und Jesus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Wisst ihr, es gibt gute Gewohnheiten und es gibt schlechte Gewohnheiten. So wie es eine gute Angewohnheit sein sollte, zumindest morgens und abends einmal die Zähne zu putzen, ja, weil es einfach gut ist für unsere Zähne, dass sie sauber bleiben und gesund. So ist es auch gut, in den Gottesdienst zu kommen. Denn Jesus hat es auch gemacht, er hat es zu seiner Angewohnheit gemacht. Es gibt aber auch ein Beispiel hier aus dem Hebräerbrief, wo der Hebräerbrief Folgendes schreibt: Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie sich einige angewohnt haben. Ermutigt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Also man kann auch Gefahr laufen, weniger gute Gewohnheiten zu entwickeln, dass man den Gottesdiensten oder der Gemeinschaft einfach fern bleibt. Und ich möchte uns heute am Morgen immer wieder auch neu ermutigen, kommt zu den Gottesdiensten, habt diese Gemeinschaft untereinander, aber auch mit Gott. Und kommt nicht nur alleine, sondern bringt auch noch Leute mit, eure Nachbarn, eure Familie, eure Freunde, die vielleicht Gottesdienst noch gar nicht kennen, Gott noch nicht kennen, und lasst es zur guten Angewohnheit werden, regelmäßig immer wieder diese Gemeinschaft miteinander zu suchen. Als Gemeinde haben wir uns ja, ich bitte mal die nächste Folie zeigen, eine Vision, ein Motto gegeben. Da heißt es, mit Gott, miteinander, mutig, mitten im Leben. Wir nennen es kurz die 4 M's. Und wir haben es so definiert, folgendermaßen: Wir wollen als Gemeinde in Kandern und ins Markreifland hinein mit Gott vertrauensvoll unterwegs sein und ihm ehren, indem wir miteinander in verbindlicher Gemeinschaft im Glauben wachsen. Und diese verbindliche Gemeinschaft wachsen, das geschieht im Gottesdienst und das geschieht in der Kleingruppe. Und wir wollen mutig unsere Überzeugung vertreten und neue Wege gehen, auch wie Jesus. Wir wollen nicht hier für uns alleine bleiben, sondern wir wollen hinausgehen und das auch hinaustragen. Mitten ins Leben, gesellschaftsrelevant uns einbringen und im Alltag Gottes Liebe praktisch zu leben. Wir wollen das, was wir selber erlebt haben, was wir erfahren haben, dass Gott gut ist, dass Gott frei macht, dass Gott rettet, das wollen wir nicht für uns behalten, sondern das wollen wir anderen Menschen mutig weitergeben. In ihr Leben, in ihren Alltag wollen wir das ganz praktisch werden lassen, indem wir das liebevoll durch Worte und Taten tun. Doch schauen wir nochmal zurück zum Text. Jonas, könntest du da nochmal den Text einblenden, die erste Folie aus dem Matthäusevangelium? Da heißt es in den ersten paar Versen, dass Jesus als erstes, hier können wir einige Aspekte von ihm sehen, wie er dieses ganz praktisch gelebt hat. Da heißt es, Jesus lehrte. Er ging zu den Menschen in die Synagoge und er legte ihnen die Bibel, Gottes Wort aus und sagte ihnen, wie sie nach Gottes Willen leben können, wie sie seine Gebote halten können. Und ich glaube auch, dass es heute immer wieder wichtig ist, dass wir unter Gottes Wort kommen, dass wir die Bibel lesen, dass wir hören, was in der Bibel steht, dass die Bibel gepredigt wird und ausgelegt wird. Und es ist gut, dass die Menschen, die die Bibel oder Gott noch nicht kennen, dass wir sie auch dazu führen, dass sie mehr und mehr Gott kennenlernen und Gottes Wort. Also das ist ein Punkt, dass wir lehren darüber, wer Jesus ist und was diese frohmachende Botschaft Jesu Christi beinhaltet. Das war auch eine Sache, die Jesus ganz praktisch damals bei den Menschen getan hat. Ein weiterer Punkt, der hier erwähnt wird, ist, dass Jesus rausging und Gottes Reich verkündete. Heute würden wir vielleicht sagen, er evangelisierte. und er verkündet die frohmachende Botschaft von dem anbrechenden Reich Gottes. Und das ist auch noch unser Auftrag heute, dass wir rausgehen und die frohmachende Botschaft, dass Jesus Christus gestorben ist, aber nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist und lebt und dass er in Beziehung mit uns leben möchte. Diese Botschaft gilt es auch noch heute an die Menschen, den Menschen unserer Umgebung zu bringen. Und dass wir ganz praktisch auch das werden lassen, durch Wort und Tat, dass die Leute spüren, hey, dieser Jesus Christus, der ist lebendig, der kann verändern. Ich habe euch mal drei Fragen mitgebracht, die ich euch stellen möchte. Und im Anschluss möchte ich euch mal bitten, per Handzeichen auf diese drei möglichen Fragen, wenn es auf dich zutrifft, zu antworten. Ich lese mal die drei Fragen vor. Und zwar hat es damit zu tun, wie wir persönlich zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Und zwar hast du A, durch eine Einladung, durch einen Flyer oder Plakat auf eine Versammlung oder Großevangelisation hast du daraufhin dich einladen lassen, bist zu dieser Veranstaltung gekommen und hast dich da denn dort vor Ort für Jesus Christus entschieden? Oder B, bist du aufgrund eines Gottesdienstbesuchs, wo du eingeladen worden bist, oder eines Glaubenskurses innerhalb einer Gemeinde, bist du dort an den Glauben an Jesus Christus gekommen? Oder C, war es, dass jemand aus vielleicht deiner Familie, aus deinem Freundeskreis dich persönlich eingeladen hat, an die Hand genommen hat und dir von Jesus Christus erzählt hat und dass du so zum Glauben gekommen bist. Also ich werde gleich nochmal diese drei Fragen wiederholen und wenn du zu diesen drei Kategorien gehören solltest, bitte ich dich einfach mal kurz die Hand zu heben, ob das auf dich zutrifft. Also A, bist du durch eine Einladungsflyer oder durch ein Plakat eines Besuchs, zum Beispiel wie Pro Christ oder Jesus Haus, zum Glauben gekommen? Heb mal bitte die Hand. Ja, es sind ein paar, danke. Oder B, bist du durch eine Gottesdienstveranstaltung, im Gottesdienst, wo jemand gesagt hat, möchtest du Jesus kennenlernen, sollen wir dafür beten oder vielleicht durch einen Glaubenskurs, bist du da zum Glauben gekommen? Trifft es dich, wenn es auf dich zutrifft, dass du mal kurz die Hand hebst? Ja, es sind auch ein paar, dankeschön. Und oder C, trifft es auf dich zu, dass jemand aus deinem Familienkreis, Eltern, Geschwister oder Kollegen, Freunde dich eingeladen haben, dann möchte ich mal bitten, kannst du da die Hand heben? Ja, dankeschön. Wenn ihr mal so ein bisschen die Handhebung gesehen habt, war schon recht eindeutig, sodass das Letzte, wo Freunde, Familie, dass das doch schon da einige gewesen sind, die sich da durch zu Jesus Christus haben führen lassen. Und es ist mir auch nochmal so ganz neu bewusst geworden, dass diese persönliche Begegnung, die persönliche Beziehung zu den Mitmenschen wichtig ist. Das wahres Interesse und das einfach Weitergeben von dem, was Jesus uns in unserem eigenen Leben getan hat, das anderen weiterzugeben, so ein ja, Mehrwert hat und so viel Veränderung auch bei dem Gegenüber schaffen kann. Der Theologe Samuel Keller hat mal Folgendes geschrieben. Er hat gesagt, der Schlüssel zu den Seelen der Menschen hängt bei ihnen zu Hause. Darum gilt es, zu ihnen hinzugehen, sie aufzusuchen in ihrem Alltag, ja auch in ihrer Not oder in ihrem Kranksein, in ihrem Alleinsein. Ich glaube, dass Jesus das super vorgelebt hat, dass er immer wieder auch zu den einzelnen Leuten auch mit nach Hause gegangen ist, dort diese Gemeinschaft mit den Leuten gelebt hat, dass er auf ihre Nöte eingegangen ist, ja auf ihre Krankheitssituation, auf ihr Alleinsein. Und ich glaube, dass das auch noch für uns heute immer wieder wichtig und relevant ist, auf unsere Mitmenschen einzugehen, sie wahrzunehmen, ihnen nachzugehen in Liebe und sie immer wieder auch auf Jesus Christus hinzuweisen, auf die Gemeinde hinzuweisen. Lasst uns da dranbleiben, so wie Jesus getan hat. Und ein dritter Punkt, der hier auch im Text geschrieben ist. Jesus ist zu diesen Menschen hingegangen. Er hat sie gelehrt über Gottes Wort und er hat ihnen Gottes Wort gepredigt. Und dies war aber nicht alles, sondern seine Worte waren auch davon gekennzeichnet, dadurch, dass Wunder und Heilung geschehen sind. Er heilte, heißt es dort, alle Krankheiten und alle Leiden. Es wurde niemand weggeschickt. Das waren sicherlich auch zur damaligen Zeit Zeichen für die Leute vor Ort, dass hier das Wirken des Sohnes Gottes passiert. Aber diesen Auftrag und diese Aufgabe haben wir auch heute noch als Jesu Nachfolger, dass wir auch wir immer wieder für unsere Kranken und für unsere Leidenden beten. Genauso wie wir auch die Bibel lesen sollen oder die frohmachende Botschaft weitergeben, sollen wir auch da immer wieder für Kranke und für Leidende beten. Wenn man jetzt diese Punkte gehört hat, kann einen das ganz schön erschlagen, ja, das dem nachzukommen. Und mir selber geht es auch manchmal so. Aber von daher ist es gut, dass wir auch eine Gemeinschaft sind, die gewisse Teile abdecken können. Ja, nicht jeder muss immer alles können oder alles machen. Auch hier gilt wieder das Prinzip, dass wir gabenorientiert unterwegs sein können. Ja, es gibt Leute, die haben die Gabe, die können besonders gut predigen oder die können lehren oder die können Gottes Wort sehr gut erklären. Und dann gibt es Leute, denen fällt es leicht, einen Zugang zu Kranken und Leidenden zu bekommen und haben auch da die Möglichkeit oder auch diese Einfachheit für sie zu beten, im Glauben, dass Gott da eingreifen kann, dass Gott Linderung der Schmerzen schenken kann, dass Gott Heilung schenkt. Und dann gibt es auch die, die gerne Menschenkontakt pflegen, die Beziehung zu Leuten, auch Nichtchristen oder die an Gott noch nicht glauben, pflegen, Freundschaften aufbauen und ja von Jesus zu erzählen. Das heißt jetzt aber nicht, dass du sagst, okay, alle drei Kategorien, die fallen mir zu schwer oder das ist nicht so meins, deswegen mache ich es nicht. Also das ist damit auch nicht gesagt. Oder wir haben den in der Gemeinde oder jenen, der kann es besonders gut. Oder wir haben auch einen Pastor und einen Gemeindereferenten, die sind ja dafür angezahlt, dass sie das machen. Nein, das darf natürlich keine Ausrede sein, dass ich mich zurücklehne, sondern ich habe auch einen generellen Auftrag, natürlich einfach Gott groß zu machen und seine gute Botschaft weiterzugeben durch Wort und Tat. Aber lasst uns da auch wieder von Jesus lernen, anderen Menschen Gutes zu tun. Jesu Dienst bestand also daraus, in dem Hingehen zu den Menschen und ihnen diese frohmachende Botschaft weiterzugeben, wie es in Johannes 3, 16 heißt, damit alle an Gott zum Glauben kommen und nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und diese Botschaft unterstreicht auch nochmal diese Auslegung der Bibel, die Jesus damals ausgesprochen hat. Das ist, was er vorgelebt hat und was er immer wieder auch gesprochen hat. Und daran dürfen wir uns orientieren und sollen ihm ähnlich werden. Vielleicht kannst du die Folie mit dem zweiten Punkt mal einblenden, das ist mein zweiter Punkt. In Vers 35 wird, wie gesagt, am Anfang erstmal berichtet, was Jesu Dienst ist, was ihn ausgemacht hat. Und dann in dem darauffolgenden Vers 36 beschreibt nun Matthäus, was Jesus zu deinem Dienst bewegt hat. Und hier schreibt er, als Jesus die Menschen sah, das Volk sah, ergriff ihn ein tiefes Mitleid oder Mitgefühl oder er wurde innerlich bewegt. Das war es, was Jesus auch angetrieben hat, was ihn bewegt hat, was ihn beschäftigt hat. Aber es gab auch schon Menschen zur damaligen Zeit, die das ganz anders gesehen haben. Es gibt eine Stelle im Johannesevangelium, wo es heißt von den Pharisäern, die auch das Volk gesehen haben, und sagten, das Volk, das nicht vom Gesetz weiß, ist verflucht. Also einen ganz anderen Blick und Herangehensweise. Und ich glaube, dass es auch noch heute so bei uns ist, dass es Leute gibt, die Menschen anders sehen und anders mit ihnen umgehen und anders handeln. Aber ich möchte uns ermutigen, da uns an Jesus zu orientieren. Wie ich von mir vorhin selber berichtet habe, geht es mir auch so, dass ich schnell mal über die Nöte der Leute oder die Bedürfnisse hinwegschaue. Vielleicht verurteile ich auch manchen oder sehe über sie hinweg, sehe erstmal nur das Äußere. Doch Jesus, interessanterweise, schaut hier hinter die Fassade und hat Mitleid mit ihnen. Und dabei waren vielleicht Krankheiten, Leid, Armut oder auch die unterdrückende Herrschaft, Fremdherrschaft der Römer noch nicht einmal das schlimmste Übel. Das Schlimmste, was, glaube ich, Jesus bewegt hat, war ihr innerer Zustand, wo er hineinsehen konnte. Dass die Leute traurig waren, dass sie vielleicht Hoffnung hatten, dass sie Angst hatten und dass sie all das, was er ihnen geben wollte, Trost, Zuversicht, Glaube, Liebe, Hoffnung, dass das oft ihnen gefehlt hatte, wo sie sich vielleicht nachgesehnt hatten, aber es nicht spürten oder hatten. Und das sah Jesus, diesen Mangel, der in ihnen war. Diese Bedürfnis, diese Notwendigkeit. Und hier heißt es in dem Text, Er bezeichnet sie hier als Schafe, die keinen Hirten haben. Hunde und Katzen, die relativ auch selbstständig sind und klarkommen. Ja, wenn so ein Hund oder Katze Hunger hat, dann warten die nicht und warten, bis vielleicht mal das Herrchen oder Frauchen kommt, sondern die machen sich dann schon bemerkbar durch ein Jaulen oder gehen direkt aufs Herrchen zu und signalisieren, hey, ich habe Hunger. Oder wenn sie gern gestreichelt werden wollen, ja, dann merkst du, die Katzen kommen so auf dich zu, schleichen sie um die Beine und holen sich das, was sie brauchen. Das ist anders bei den Schafen. Wenn die einfach mal so rumspringen lassen würde, die würden vielleicht erstmal irgendwo sich verlaufen oder gar nicht mehr klarkommen. Die sind ein bisschen orientierungsloser und sie brauchen Schutz, Versorgung und Pflege. Sie sind auf einen Hirten angewiesen, der ihnen den Rahmen zeigt, der zeigt, wo es lang geht, der ihnen Schutz bietet, Sicherheit. Und das will Jesus sein. Er wird ja auch immer wieder in der Bibel als der gute Hirte bezeichnet. Und er wusste nun, Jesus, dass diese damaligen Menschen, die er dort sah, dass sie ihn brauchten. Er sah in ihren Augen und hinter der Fassade die Verlorenheit und er hatte Mitleid mit ihnen. Und was bedeutet eigentlich dieses Wort Mitleid, was da im Text steht? Das ist ja nicht so wie vielleicht bei mir, wenn ich am Straßenrand vorbeigehe und da jemanden sehe und denke, ah, armer Mensch. Vielleicht machen wir noch Gedanken darüber, wie es vielleicht dazu gekommen ist, dass er jetzt da in dieser Situation ist, dass er da um Geld betteln muss oder was oder jenes ihm passiert ist oder zugestoßen ist. Das ist in diesem Text mit diesem Wort hier nicht gemeint. Wenn man mal die unterschiedlichen auch Bibelübersetzungen näher anschaut, da werden ganz unterschiedliche Begriffe verwendet. In der Elberfelder steht da für dieses Wort Mitleid oder Mitgefühl, er war innerlich bewegt. Oder Luther übersetzt es jammerte ihn. Und in der neuen Genfer Übersetzung steht es ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl. Wenn man sich das griechische Wort in diesem Kontext etwas näher anschaut, leitet sich das Wort von Eingeweiden und Gedärmen ab. Jetzt fragt sich der manch oder eine oder andere, was hat es denn damit zu tun? Aber ich glaube, dass wir das auch in unserem Kontext oder ähnlichen Redewendungen auch heute noch kennen. Ja? Wenn zum Beispiel jemand sagt, oh, das ging mir jetzt gerade an die Nieren. Oder wenn ihr vielleicht irgendwas gesehen habt, was nicht schön anzusehen war, dann sagt man auch zum Beispiel, boah, da hat es sich mir im Magen umgedreht. Ich glaube, dass Jesus genau in dieser Situation ähnlich gefühlt hatte, dass es ihn den Magen umgedreht hat, dass es was mit ihm gemacht hat, dass es geschmerzt hat, als er dort diese Leute sah, diese Verlorenheit und dass er so ein tiefes inneres Mitgefühl hatte. Nicht so ein oberflächliches, oh, das wird schon wieder oder die armen Leute. Nein, es hat ihn richtig geschmerzt und hat was mit ihm auch körperlich, glaube ich, gemacht. Er hat mitgelitten, ja, wie es so im Wort auch hört, rausklingt. Er hatte ein Mitfühl, er wollte Anteil nehmen an ihrer Situation, er wollte ihre Lasten auf seine Schultern nehmen. Und das wünsche ich mir persönlich oder für uns auch immer wieder, dass wir auch solch ein Mitgefühl, Mitleid für unsere Mitmenschen, denen es nicht gut geht, die verloren sind, auch entwickeln. Dass wir so Jesus ähnlicher werden, indem wir so sehen, fühlen und handeln, wie er es tat. Jesus Herzensanliegen, Gottes Herzensanliegen war es, den Menschen ganzheitlich zu begegnen. Das war auch Gottes Mission, so heißt es ja in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also Jesu Herz, Jesu Liebe hat ihn getrieben, diese verlorenen Menschen, die orientierungslos sind, ihnen zu begegnen und ihnen Hilfe zu sein. Lasst uns davon ihm lernen. Vielleicht geht es dir ähnlich wie auch diese verlorenen Menschen, von denen Jesus hier spricht, oder diesen kranken Menschen, denen er begegnet ist. Die möchte ich heute Morgen auch zusprechen, wenn es dir vielleicht nicht so gut geht. Wenn du krank bist, wenn du leidest, wenn du traurig bist, wenn du zweifelst, lass dich auf diesen Jesus ein. Jesus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er sieht dich auch heute Morgen mit deinen Herausforderungen, mit deinen Nöten. Und er möchte dir auch heute Morgen begegnen. Und Jesus sieht dich. Er hat ein tiefes Mitgefühl mit dir, mit deiner Situation, wie es dir gerade geht. Und ich möchte dir Mut machen, diesem Jesus zu begegnen, auf ihn zuzugehen. Wir haben immer eine tolle Möglichkeit, nach dem Gottesdienst hier mit dem Gebetsteam einfach in Gottes Gegenwart nochmal zu kommen, zu treten und gemeinsam für dich zu beten. Nutz diese Möglichkeiten, da einfach dir Gutes zusprechen zu lassen. Mein dritter und letzter Punkt, Jesu Ruf. Jesus ist also auf die Menschen zugegangen. Er hat ihnen Gottes Wort weitergegeben. Er hat verkündigt. Er hat Leute geheilt. Er sah hinter die Fassaden der Menschen und ihre Verlorenheit und hatte Mitleid. Und als nächstes spricht er jetzt dann direkt seine Jünger an. Und so auch uns heute. Und er sagt, die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenig. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Stellt euch das doch mal vor, ein Landwirt hat ein Feld beackert und gesät und nun kommt die Zeit der Ernte und er würde das einfach so stehen lassen und würde sich nicht darum kümmern. Das würde doch kein Landwirt tun, oder? Wenn denn die Ernte reif ist, dann hat es doch höchste Priorität, die Ernte einzuholen. Sonst wäre ja all die Mühe, all die Arbeit, all das Einsehen, all die Pflege total umsonst gewesen. Es hat also eine gewisse Dringlichkeit, wenn die Ernte reif ist, dass man sie auch einbringt und einfährt. Jesus macht hier den Jünger klar, dass die Menschen bereit sind für ihn und das Evangelium, für die frohmachende Botschaft Gottes. Und ich glaube, dass das noch heute so ist, dass Menschen Sehnsucht haben, die sie vielleicht noch nicht definieren können, was das für eine Sehnsucht ist, aber sie haben Sehnsucht nach Geborgenheit, nach Hoffnung, nach einem Ziel, nach so viel mehr, wo sie gar nicht greifen oder vielleicht noch alles so einordnen können. Und ich glaube, dass das, was sie suchen, bei Gott zu finden ist. Ja, wir sehen häufig nur ihre Äußerlichkeiten und wir denken, ja, dem geht es ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, die haben alles, was sie brauchen, sie kommen gut zurecht und man denkt, sie kommen vielleicht auch hier ohne Jesus gut aus. Sicherlich für eine gewisse Zeit, aber nicht für die Ewigkeit. Lasst uns da immer wieder den Blick haben, dass Menschen Jesus brauchen. Jesus hatte diesen Blick. Er hat hinter die Fassaden der Menschen geguckt und er hatte diesen Hirtenblick. Und ich glaube auch noch heute, dass die Menschen auch heute an vieler Stelle orientierungslos sind und dass auch heute im Jahr 2019 Leute Jesus brauchen. Und ich wünsche mir, dass wir da mehr und mehr Jesus ähnlicher werden. Dass wir nicht nur beim ersten Blick bleiben der Menschen und Leute abstempeln und sie so sehen oder unsere Einschätzung haben oder Vorurteile machen, sondern dass wir noch weiter schauen, dass wir Gott bitten, da Einsicht zu kriegen, dass wir auf diese Verlorenheit, diese Orientierungslosigkeit oder dieses Leerlaufen der Menschen, dass wir das mehr im Blick haben. Und Jesus sagte, es ist Erntezeit. Also es heißt, Leute, es ist Zeit dran, etwas zu tun, sich auf den Weg zu machen. Dreh dich mal kurz zu deinem Nachbarn und sag, ey, es ist Erntezeit. Sag mal, dein Nachbarn, ist Erntezeit. Ja, es ist Erntezeit. Und die Ernte muss eingeholt werden. Ja, es ist Erntezeit. Aber Jesus bleibt da nicht bei bestehen, sondern er sagt in Vers 38, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Hä? Warum sollen wir denn jetzt noch beten? Ist es nicht Zeitverschwendung? Bei solch einer Dringlichkeit, ja, wenn die Ernte da ist, dann muss man doch jetzt Gas geben und muss die Ernte einbringen. Beten, das kostet doch viel zu viel Zeit. Lass uns doch erstmal aktiv werden und loslegen. Lass uns reinhauen, lass uns die Ernte bringen. Ich glaube, da wo wir anfangen zu beten und uns auszurichten auf Gott, bekommen wir dann eine ganz neue Sicht und Perspektive für Gott. Da wo wir anfangen, tiefe Gemeinschaft mit Gott zu haben, mit ihm Zeit zu verbringen, da werden wir von ihm geprägt. Da werden wir von ihm verändert. Da teilt uns Jesus sein Herz mit, was ihm wichtig ist. Und ich glaube, dass Gebet eines der wunderbarsten Sachen ist, die Gott uns gegeben hat. Und ich will hiermit sagen, die Ernte beginnt als erstes mit Gebet. Und daher ermutige ich mich selber und euch, als erstes, wenn ihr was tut, betet zuerst. Bevor ihr was tut, betet zuerst. Gebet ist Herzenssache und verändert dann unseren Blick. Und manchmal kommt dann durch das Beten auch die Antwort ganz schnell. dass ich vielleicht ein Teil sogar der Antwort bin, um die Ernte einzuholen. Bete zuerst. Jesus ist also auf die Menschen zugegangen und hat ihnen die frohmachende Botschaft Gottes damals verkündet. Und er hat diese Menschen gesehen, die um ihn herum waren, und hatte Mitleid mit ihnen. Es hat ihn bewegt innerlich. Er hat hinter die Fassaden schauen können. Er hat weitergeschaut. Er ist mit ihm weiter mitgegangen. Und er hat seine Jünger damals aufgerufen zu beten, bevor sie die Ernte einzuholen haben. Und dazu ruft uns Jesus auch heute Morgen auf, dem gleich zu tun. Ich wünsche mir, dass wir aus dieser Geschichte hier von Jesus lernen, dass wir uns Zeit nehmen für unsere Mitmenschen, sie richtig zu sehen, um mit Gottes Hilfe richtig einordnen zu können, wo dieser Mensch gerade steht. Und dass wir, wenn es Zeit ist, dran ist, da auf Gott hinweisen und ihn mit an die Hand nehmen, Wegbegleiter sind und ihn in die Gemeinde und hin zu Jesus Christus zu führen. Wie sieht es praktisch aus? Ich sage immer, alles beginnt und endet mit Gebet. Bete zuerst. Und dann höre und tue, was in der Bibel steht. Das, was Jesus uns vorgelebt hat oder was er in der Bibel hat niederschreiben lassen. Und dann als drittes, versäumt nicht die Zusammenkünfte, wie der Hebräerbrief schreibt. Versäumt nicht die Zeiten in den Gottesdiensten. Versäumt nicht die Zeiten in eurer Kleingruppe. Und wenn wir das tun, wenn wir da anfangen, Menschen mit den Augen Jesu zu sehen, ihren Bedürfnissen nachgehen, dann merken die Menschen, dass wir es ernst mit ihnen meinen. Und sie lassen sich auf uns ein. Sie lassen sich auf Gott ein. Und das wünsche ich uns allen, dass wir das mehr und mehr in unserem eigenen Erleben erleben, dass wir das als Gemeinde erleben, wie Jesus Menschen berührt, wie Jesus mich berührt. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du viel weiter sehen kannst, als wir es können. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du eine unheimliche Liebe hast. Und dass du uns begegnen möchtest. Und ich danke dir dafür, dass du uns zuerst geliebt hast. Dass du uns dienst. Und dass es so gut tut, mit dir unterwegs zu sein. Das ist so ein Privileg. Und Herr, du siehst die Leute, die dich noch nicht kennen, die orientierungslos vielleicht sind, die einsam sind, die hoffnungslos sind, traurig sind. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du ihnen begegnest, in ihren Nöten, in ihrem Alltag, in ihrer Stressigkeit, in ihrem Tagesablauf, dass du ihnen begegnest. Jesus, sie brauchen dich. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns dafür gebrauchst, die wir dich kennen, da Hinweis zu sein, Botschafter zu sein. Und du siehst da, wo es uns im Alltag schwerfällt, vielleicht Hinweis oder Botschafter zu sein, aber ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns die nötige Mut und Kraft gibst. Danke, dass du uns deinen guten Heiligen Geist gegeben hast, der uns da Kraft schenkt zu überwinden, der uns auf Sachen aufmerksam macht. Bitte zeig uns da immer wieder, wo wir ja deine Hände und deine Füße sein können. Denn die Welt und die Menschen brauchen dich. Wir brauchen dich. Hab Dank dafür, dass du mit uns gehst, dass wir nicht alleine sind, sondern dass wir da voll auf dich bauen und dir vertrauen können, dass du mit uns deinen Weg gehst, an jeden Einzelnen persönlich, aber auch mit uns als Gemeinde. Hab Dank dafür. Amen.